die große Weltpolitik. Ja, genau, große Weltpolitik, oh, oh, da ist immer allerhand los. Und genau, es geht um die Herrscher der Welt, der damaligen. Wir lesen ja in der Bibel einiges über so die großen Linien der Weltpolitik, aber im Grunde genommen bleibt alles sehr, sehr im Hintergrund. Im Vordergrund steht etwas ganz anderes. Im Vordergrund steht das heilsgeschichtliche Handeln Gottes. Und aber an einigen Stellen, da kommt das zusammen. Und das ist im Buch Esther der Fall. Im Buch Esther ist das der Fall. Große Weltpolitik. Daniel erklärt uns das. Gott hat eine Sicht auf die Welt und er hat Weltreiche uns vorgestellt. Das Weltreich des Nebukadnezar, die Babylonier, sie hatten ganz viele Völker unterjocht, eingenommen, ganz viele Länder und unter anderem auch Jerusalem. Und ich denke, das ist ein Kriterium für Gott, wer die Weltherrschaft hat, wer hat das Sagen über Jerusalem. Weil nun die Israeliten sich von Gott abgewandt hatten, musste Gott eingreifen und das tat er, indem er seinen Knecht, so wird er bezeichnet, Nebukadnezar mit den babylonischen Truppen, mit dem babylonischen Heer nach Jerusalem schickte. Das war zweimal der Fall. Das erste Mal kurz nach dem Tod von dem König Josia. Und da hat der Nebukadnezar so ein bisschen aufgeräumt. Und das zweite Mal, wo Jerusalem endgültig zerstört wurde. Daniel sagt oder beschreibt uns den Nebukadnezar als das goldene Haupt, als einen ganz schillernden Weltherrscher, der von Gott eingesetzt worden ist. Zur Zeit, in der das Buch Esther spielt, war jetzt schon das Nachfolgereich angefangen, das Reich der Meder und Perser. Und das war die silberne Brust und die silbernen Arme, wie das beschrieben wird bei Daniel in dieser Statue, wo die Weltherrschaft uns aufgezeigt wurde. Und die Meder und Perser, uns wird berichtet, sie hatten 100, oder dieses Reich hatte 127 Provinzen. Wir haben jetzt 16 Bundesländer, also achtmal so viel Völker und mindestens und Meinungen und so weiter und so weiter. Und der König Ahasveros herrschte über diese 127 Provinzen. Wir lesen an einer anderen Stelle mal, dass die Aramäer 132 Königreiche hatten. Aber das waren eher kleine Königreiche, unbedeutende. Ich erinnere mich da immer an meine Zeit in Madagaskar. Ich war da bei so einem kleinen, bei einem Workshop und da waren auch einige Könige, aber das waren so Dorfkönige. Aber die wurden Könige genannt. Und ja, so ähnlich war das auch mit diesen 132 Leuten, die bei den Aramäern waren. Und als der Kriegszug gegen Israel nicht erfolgreich war, schwuppdiwupp waren sie weg. Und das waren 132 Statthalter. Und König Salomo hatte auch ein großes Reich, aber lange nicht so groß wie das der Meder und Perser. Der Ahasveros, der hat sich nun überlegt, wie macht er das, wie schafft er das, die 127 Provinzfürsten und Oberen unter seinen Einfluss zu kriegen. Und er hat sich entschlossen dazu, alle 127 und alle hohen Beamten in diesen Provinzen einzuladen und sie 180 Tage lang zu bewirten in der Burg Susa. Und es war ein rauschendes Fest und die waren sehr beeindruckt und die haben gemerkt, sicherlich gab es auch kleine Vorführungen, Militärstärke und Militärparaden, auf jeden Fall. Ein halbes Jahr lang, 180 Tage, gab es diese Vorführung, dieses große Fest. Ja, wie kann man sowas machen? Mit ganz, ganz viel Hilfe. Und als sie das hinter sich hatten, da war König und Königin waren auch froh, dass das geschafft war. Und sie haben sich entschlossen, noch ein Fest zu machen. Zwar nur 7 Tage lang, aber für alle, die geholfen hatten. Tolle Sache, nicht? Auch schon für die damalige Zeit. Alle, die geholfen hatten, durften 7 Tage lang ein Fest feiern. Fast so doll wie das für die 127 Provinzfürsten. Natürlich waren die Sklaven immer ausgenommen. Nur die Sklaven mussten immer arbeiten und ihnen wurde kein Dank gesagt. Aber die Organisatoren, die bekamen auch ein Fest. Und bei diesem Fest war das so, dass die auch getrunken haben, die waren fröhlich, fröhlicher als bei dem 180-Tage-Fest. Und dann haben die vielleicht ein bisschen mehr getrunken. Und der König sagt, so, jetzt wird es gab 2 Feste, eins für die Männer und eins für die Frauen. Und jetzt wird bei uns auf dem Männerfest, da soll sich mal meine Königin vorstellen. Wahrscheinlich wollte er ein bisschen angeben mit seiner Frau und wollte sie zeigen, seine Pracht. Aber die Königin, die Vasti, die sagt, nein, ich komme nicht. Hat einfach gesagt, nein, ich komme nicht. Uns wird nicht gesagt, warum das so war, ob sie irgendwie feministische Einstellung bekommen hat oder was weiß ich. Uns wird das nicht gesagt, uns wird nur gesagt, sie kommt nicht. Und ich denke, das war kein Zufall, sondern es war so von Gott geführt. Das Buch Esther ist eins, glaube ich, von 2 Büchern, wo der Name Gottes nicht vorkommt. Das ist ein Buch in der Bibel und der Name Gottes kommt nicht vor. Gott wird nicht erwähnt. Ist komisch, nicht? Aber gerade im Buch Esther merken wir, dass es um Gott geht und um seine Gedanken. Wir haben das ganz am Anfang gehört und gesungen in dem Lied, das Weltgeschehen ist in Gottes Hand. Das Weltgeschehen ist in Gottes Hand. Das, was auf der Welt passiert, das muss an Gott vorbei. Und Gott wird nicht zulassen, dass gewisse Dinge passieren. Das wird Gott einfach nicht zulassen. Da ist Gott im Spiel. Da hält Gott seine Hand vor. Und auch hier hat Gott das irgendwie so geführt, dass die Esther eben nicht gekommen ist. Sie ist nicht gekommen. Und der König, der hat sich entschlossen, seine Frau zu verwerfen. Das war so das Gedankengut, die Frau gehört dem Mann und muss immer tun, was der Mann sagt. Ja, und jetzt möchte ich kurz auf die Schöpfungsordnung Gottes eingehen. Gott hat die Welt erschaffen und auch uns Menschen. Und Gott hat die Menschen geschaffen als Mann und Frau. Als Mann und Frau. Wenn Menschen geboren werden, sind sie entweder männlich oder weiblich. Da gibt es kein anderes Geschlecht. Und es heißt bei der Schöpfung, es war alles gut. Und bei der Schöpfung des Menschen heißt es, es war sehr gut. Wir sind so geschaffen, wie Gott uns haben wollte. So sind wir geschaffen. Wir sind so geschaffen, wie Gott uns haben wollte. Und Gott hat auch etwas mit uns vor. Gott hat etwas mit uns vor. Wir sind geschaffen als Mann und Frau. Und ganz am Anfang war das so, ein Mann und eine Frau. Später, wir lesen noch im weiteren Buch Esther davon, war das ganz anders. Ein Mann hatte ganz viele Frauen. Salomo hatte 1000 Frauen, war nicht gut. Das hat er, denke ich, selber und das Volk insbesondere gespürt. Ein Mann, eine Frau. Und auch das ist Schöpfungsordnung. Und die beiden waren oder sollten, Gott wollte sie verbinden in Liebe und Fürsorge. Mann und Frau sind verbunden in Liebe und Fürsorge. Auch im Neuen Testament kommt das immer wieder vor, dass Liebe zwischen Mann und Frau sein soll, genauso wie Fürsorge. Das ist einfach so. Der eine hat Verantwortung für den anderen. Und beides wird zusammengehalten durch die Liebe. Das ist auch eine Schöpfungsordnung Gottes. Mann und Frau verbunden in Liebe und Fürsorge. Und das ist leider bei jedem so, jeder hat so seine eigenen Herausforderungen. Jeder hat so seine eigenen Herausforderungen. Bei dem einen ist es die Liebe, bei dem anderen die Fürsorge. Manchmal ist es überfürsorglich, manchmal ist es zu wenig. Die Liebe ist, ja, manchmal ist die Liebe besonders in diesem Bereich so oder wird sie in diesem Bereich deutlich, manchmal in jenem. Ja, manche Männer haben die Frauen so lieb, dass sie sie zu jedem Fußballspiel einladen. Ja, braucht auch nicht jede Frau oder ja, geht auch irgendwie andersrum. Da hat jeder so seine Herausforderungen. Aber ganz grundsätzlich gilt, Mann und Frau sind verbunden miteinander in Liebe und Fürsorge. Und wir Menschen, wir müssen uns daran unterordnen. Wir müssen uns unterordnen dem, was Gott sagt. Wir müssen uns unterordnen in dem, was Gott sagt. Wir sollen gerne der Mann oder die Frau sein, so wie Gott es für uns gedacht hat. Und wenn wir das sind, dann sind wir Segen. Wenn wir das sind, sind wir Segen. In der Ehe, in der Familie und auch weit darüber hinaus. Wir müssen uns unterordnen. Ja, der König hat gemerkt, ohne Frau geht das nicht und soll das nicht sein. Und nun haben seine Leute ihm vorgeschlagen, ein besonderes Auswahlverfahren für seine neue Frau. Wir lesen in der Bibel sehr wenig davon. Ich habe überlegt, wo wir darüber nachlesen, wie ein Mann zu seiner Frau gekommen ist. Bei Adam und Eva lesen wir das. Gott hat dem Adam eine Frau gemacht, handgefertigt. Aber sonst lesen wir das selten. Wir lesen bei David, wie er 3 Frauen bekommen hat. Michal, die hat er sich erworben. Saul hatte ihm versprochen, wer gegen den Goliath siegt, der bekommt eine Tochter oder meine Tochter. Meine Erstgeborene, hat er gesagt, aber die hat er dann anders verheiratet. Aber er musste ja eine Tochter trotzdem an dem David geben. Das war dann die Michal und er sollte sie sich erkaufen mit 100 Vorhäuten der Philister. Also er musste 100 Menschen töten, 100 Philister, 100 Feinde. Dann lesen wir von Abigail, die den Zorn Davids gegen ihren Mann abgewandt hatte durch einen schlauen Zug. Und als der Mann gestorben war, hat er sie, hatte sie geheiratet, hat er angefragt, willst du meine Frau werden? Und schwuppdich ist sie gekommen. Und gut, wir lesen auch von Batseba eine unrühmliche Geschichte, wo David durch Ehebruch zu der Frau gekommen ist. Aber die eine Geschichte, die schön ist und auch sehr romantisch, das ist die Geschichte, wie Isaak zu seiner Frau kam. Abraham hat seinen Diener losgeschickt und er hat sich von Gott ein Zeichen erbeten. Das sollte einmal die Verwandtschaft sein und zum anderen eine Frau, die offen ist gegenüber Fremden, die dient und die fleißig ist. Und das Zeichen ist erhört worden. Und so kam Isaak zu seiner Frau. Und ansonsten lesen wir nicht viel darüber. Aber wir lesen hier, dass die Leute von dem König Ahasveros vorgeschlagen haben, wir müssen Jungfrauen, eine Jungfrau muss es sein, das heißt, die noch nicht Geschlechtsverkehr hatte mit keinem anderen Mann, und das war wichtig, und sie musste sehr schön sein. Und dann sind die Leute durch die Lande gezogen und haben alle schönen Jungfrauen begutachtet und ich weiß jetzt nicht, wie viele, etliche hundert sind wohl da eingeladen worden. Und dann gab es noch ein weiteres Auswahlverfahren, die mussten ein Jahr oder durften ein Jahr eine Schönheitskur machen. Und danach durften sie eine Nacht zu dem König. Und die Frau, die da ausgewählt wurde, das sollte die neue Königin werden. Ja, ist ein bisschen komisches Verfahren. Und Gott berichtet, und es wird einfach nur berichtet in der Bibel, es wird nicht kommentiert, dass das nicht schön war für die Frauen, das ist ganz gewiss. Ich weiß nicht, wie das für den König war, aber so war es halt. Und auch Esther musste durch dieses Verfahren, hat es bestanden, schön war sie, Jungfrau war sie auch. Und dann war sie ein Jahr lang in der Schönheitspflege. Ja, also für viele Frauen oder für viele Unternehmer wäre das jetzt ganz interessant gewesen, wie die Salben wohl waren, wie die hergestellt wurden. Damit könnte man jetzt richtig Geld machen, nicht? Aber das steht nicht in der Bibel. In der Bibel stehen die wichtigen Sachen. Da stehen die wirklich wichtigen Sachen. Die für unser Heil wichtig sind. Und es wird berichtet, also ich habe drüber nachgedacht, wie kann man jemanden beeindrucken in einer Nacht, dass der Mann sagt, jawohl, das soll meine Königin sein. Wie kann man das wohl machen? Manche haben gedacht, durch Schönheit, haben verschiedene Frisuren ausprobiert oder was weiß ich, oder tolle Kleider, sind zum Schneider gegangen und haben sich da tolle Kleider machen lassen. Wodurch beeindruckt man einen anderen Menschen? Und Esther, die steckte nur auch in dieser Mühle drin. Sie war aber nicht so ambitioniert, dass sie dachte, ich muss besonders schön sein oder ich muss besonders tolles Kleid haben, sondern sie hat sich beraten lassen. Sie hat sich beraten lassen von einem, der den König kannte. Und alles das, was er ihr geraten hat, das hat sie dann so gemacht und vorbereitet. Sie hat ihr Schicksal bewusst in die Hände von anderen Leuten gelegt, in andere Hände gelegt. Und sie war ja, sie war nicht, sie war bescheiden. Sie war, ja, und bewusst, sie hat bewusst mit Gott gerechnet, auch wenn es da jetzt nicht steht. Steht da nicht, aber ich denke, sie hat das in die Hand Gottes gelegt. Was sollte sie sonst machen? Sie hat sich nicht selber überlegt, ich muss jetzt das machen oder ich muss besondere Rätselfragen haben oder dieses oder jenes, das Gespräch mit dem König auf diese oder jene Art und Weise beginnen. Sie hat das in die Hand Gottes gelegt. Und tatsächlich, nach dieser Nacht war der König beeindruckt von Esther. Und er hat sie als Königin ausgewählt an Vastis Stelle. Sie wurde Königin. Und auch dahinter steckt unser Gott, unser Herr und Heiland. Er hat die Wahl so geführt. Und dann lesen wir noch von ihrem Onkel, beziehungsweise, nein, das war ihr Cousin eigentlich. Der Cousin, der sie aufgenommen hatte, er war wohl deutlich älter. Und als die Eltern von der Esther gestorben sind, hat der Cousin sie aufgenommen und hatte für sie gesorgt. Und er war auch sehr froh und er war aber auch bewusst Jude und hat ihr gesagt, bitte sag nicht deine Abstammung, sag nicht, dass du Jüdin bist. Hatte sie auch nicht gemacht. Aber dieser Mardochai, der hatte einen direkten Draht zum Königshof. Und Mardochai war jemand, der in der Stadt lebte, der Verbindungen hatte, der am öffentlichen Leben teilnahm und der auch dieses und jenes gehört hatte. Und es kam so, er hat gehört, wie sich zwei Beamte des Königs unterhalten haben. Und der eine sagt zum anderen, dem König müssen wir eins auswischen, dem müssen wir ein beipulen. Und der andere sagt, jawohl, wie machen wir das? Und das hatte der Mardochai gehört und durch seine Verbindungen zum Palast hat er der Esther Bescheid gesagt. Und die Esther hat es dem König gesagt und der König hat es erstmal untersucht. Jawohl, es wurde eine Untersuchung gemacht und es war richtig und die beiden Leute wurden bestraft. Und das Leben geht weiter am Hof, bei Esther, bei Mardochai und irgendwann taucht ein Mensch auf mit Namen Haman. Und es heißt in der Bibel, er war ein Agagiter. Und die Agagiter gehörten zu einem Volk, was dem Volk Israel feindlich gegenüberstand. Und dieser Haman, er wurde befördert, er war quasi der zweite Mann nach dem König, so wie der Kanzler oder ja, Ministerpräsident. Und er konnte ganz viel machen und erstmal wurde angeordnet, dass sich jeder vor dem Haman in den Staub werfen muss. Jeder Mensch muss Haman huldigen und sich vor ihm verbeugen. Das taten alle, nur einer tat das nicht und das war der Mardochai. Der wollte sich nicht verbeugen vor einem der Feinde Israels, vor einem, der dem Volk Gottes schaden wollte. Und das hat dem Mardochai sehr gestunken. Und als er erfahren hatte, dass der Mardochai ein Jude war, wollte er das ganze Volk der Juden ein für alle Mal ausrotten. Und auch er hat sich einen Plan gemacht. Er geht zum König. Das ist ja derjenige, der zu entscheiden hat. Und dann hat er die Juden verleumdet, gesagt, die Juden sind immer gegen den König. Und die sind so, obsternatsch, so aufständig und die arbeiten gegen den König. Ich gebe dir 10.000 Talente Silber und dann rotten wir die aus. Oh, sagt der König, das ist eine gute Idee. Wir legen einen Tag fest und das haben die dann festgelegt. Und das war bezeichnenderweise im letzten Monat des Jahres. Also es war ganz viel Zeit noch. So, und dann hatten die das abgesprochen, der König und der Haman. Und der Haman hat was geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt. Das heißt, das Gesetz war unumstößlich. Und dieses unumstößliche Gesetz war raus. Und was haben die beiden gemacht? Der König und Haman setzten sich, um zu trinken. Die Stadt Susa, die Hauptstadt, aber war in Aufregung. Die beiden, die so ein Schelmstück ausgeheckt hatten, die setzen sich hin und trinken und lassen sich das gut gehen. Die begießen dieses tolle Urteil. Dieses tolle Urteil, was das Todesurteil von einem ganzen Volk war. Ein, ja, mit in heutigem Deutsch, ein Genozid ist da beschlossen worden. Und die sind fröhlich und setzen sich und trinken, nehmen eins zur Brust. Und die Stadt Susa, sie war in Aufregung. Sie war in Aufregung, weil die Juden Teil des offiziellen Lebens waren. Der Mardochai, der war doch staatstreu. Was war an dem auszusetzen? Der hat den König beschützt vor diesem Anschlag. Die Stadt war in Aufregung. So, und der Mardochai hat davon gehört und ja. Ich lese mal das Kapitel 4 jetzt, Esther, Kapitel 4. Und als Mardochai alles erkannte, was geschehen war, da zerriss Mardochai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche. Und er ging hinaus mitten in die Stadt und erhob ein lautes, bitterliches Klagegeschrei. So kam er bis vor das Tor des Königs, denn in das Tor des Königs durfte man nicht im Sackgewand kommen. Und in jeder einzelnen Provinz überall, wohin das Wort des Königs und sein Gesetz gelangte, war eine große Trauer bei den Juden und Fasten und Weinen und Wehklage. Den meisten war Sack und Asche als Lager ausgebreitet. Und Esthers Dienerinnen und Eunuchen kamen und teilten ihr das mit. Da geriet die Königin sehr in Angst, weil man nämlich nicht in Sack und Asche vor das Tor kommen konnte. Sie hatte Angst um Mardochai und auch um alle ihre anderen Verwandten. Kam und teilten ihr das mit. Da geriet die Königin sehr in Angst und sie sandte Kleider hin, um Mardochai zu bekleiden und sein Sacktuch von ihm abzunehmen. Aber er nahm sie nicht an. Da rief Esther Hattach, einen von den Eunuchen des Königs, den er mit ihrem Dienst betraut hatte, und gab ihm Befehl wegen Mardochai, um zu erfahren, was das sei und weshalb es so sei. Da ging Hattach zu Mordechai hinaus auf den Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs war. Und Mordechai teilte ihm alles mit, was widerfahren war. Auch den genauen Betrag an Silber, den Haman versprochen hatte, in die Schatzkammern des Königs zu legen. Als Gegenwert für die Juden, um sie ausrotten zu können. Auch eine Abschrift des Schreibens mit dem Gesetz, das in Susa zu ihrer Vernichtung erlassen worden war, gab er ihm. Die solle er der Esther zeigen und ihr alles mitteilen. Und er solle ihr gebieten, zum König hineinzugehen, ihn um Gnade anzuflehen und vor ihm für ihr Volk zu bitten. Und Hattach kam und teilte Esther die Worte Mardochais mit. Da sagte Esther zu Hattach und trug ihm auf für Mardochai: Alle Knechte des Königs und das Volk der Provinzen des Königs wissen, dass für jeden Mann oder Frau, der zum König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen worden ist, ein Gesetz gilt, nämlich ihn zu töten. Es sei denn, dass der König ihm das goldene Zepter entgegenreicht, dann darf er am Leben bleiben. Ich aber, ich bin schon seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, zum König hineinzugehen. Und man teilte Mordechai die Worte Esthers mit. Das ist eine ganz schöne Gefahr jetzt, nicht? Das reicht hinein bis in den Königspalast. Mordechai ging immer mit Sack und Asche gekleidet vor das Tor des Königs. Und hätte der König ihn so gesehen, hätte er sagen können, den nimm mal weg, den führ mal ab und den töte mal, sowas will ich nicht sehen bei mir. Aber er musste doch irgendwie aufmerksam machen auf das Schicksal seines Volkes. Er musste sich doch einsetzen für sein Volk. Es war doch das Volk Gottes. Und auch Esther ist bestürzt. Sie hat Angst um Mordechai. Und sie kommuniziert mit ihm. Und Mordechai lässt ihr ausrichten, geh zum König. Du bist die Königin. Du musst zum König gehen. Mordechai hat ihr ein Gebot erteilt und Esther weiß ganz genau, was das bedeutet. Sie muss ihr Leben aufs Spiel setzen. Sie muss ihr Leben aufs Spiel setzen, wenn sie zum König geht. Denn jeder, der ungerufen zum König kommt, der spielt mit seinem Leben, weil das Todesurteil für jeden, der ungerufen zum König kommt, gilt. Auch sie ist in Gefahr. Und sie lässt dem Mordechai das so sagen. Es geht um mein Leben, Mordechai. Wenn ich das mache, dann spiele ich mit meinem Leben, dann kann ich euch auch nichts mehr nützen. Und jetzt gibt Mordechai die Antwort. Und man teilte Mordechai die Worte Esthers mit. Und Mordechai ließ Esther antworten, bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Hause des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort entstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für diesen Zeitpunkt, für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Ja, die Esther bekommt die Pistole auf die Brust gesetzt. Es geht um die Juden, um das Volk der Juden, es geht um das Volk Gottes. Und Mordechai sagt, es ist sicher, Gott lässt uns nicht allein. Das ist sicher. Das ist sicher. Du kannst an der Errettung mitwirken oder eben nicht. Wenn du an der Errettung mitwirkst, bist du Segensträger. Wenn nicht, dann bringst du Schande über deine Familie. So, und wie reagiert Esther wohl nun? Was macht die Esther? Und da ließ Esther dem Mordechai antworten, geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten und sodann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Da ging Mordechai weg und handelte nach allem, was Esther ihm befohlen hatte. Das ist eine sagenhafte Wendung. Eine sagenhafte Wendung. Esther sagt, bringt die Leute zusammen, die Juden, dass sie fasten und beten. Das ist wichtig. Fasten und beten. Ich brauche Gebetsunterstützung jetzt. ich brauche Gebetsunterstützung und dann gehe ich zum König. Ohne Gebet gehe ich nicht. Das ist die Wendung. Fastet und betet und dann gehe ich hin. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Mein Leben liegt in Gottes Hand. Komme ich um, so komme ich um. Mein Leben liegt in Gottes Hand. Und als dieses gesagt worden ist, seht ihr, da ändert sich das auch. Vorher hat Mordechai ihr Befehle gegeben. Und jetzt steht hier, Mordechai tat alles, was sie angeordnet hatte. Und das ist, wir waren gestern in Kreling, da war das Musical Paul und Gretel. Da geht es um Paul Schneider, den Prediger vom Buchenwald. Und er hat das auch gesagt, er hat bis zuletzt, er hat jeden Morgen beim Appell, hat er rausgerufen, ein Wort Gottes. Und er ist jeden Tag dafür geschlagen worden, er hat aber nicht aufgehört. Er hat gesagt, mein Leben ist in Gottes Hand. Das sind ganz besondere Stunden, ganz besondere Wendungen im Leben von Leuten, wo sie ihr Leben in Gottes Hand legen. Wo sie sagen, komme ich um, so komme ich um, aber ich will Gott gehorsam sein. Und das erinnert mich an das Gespräch zwischen Gott und dem Herrn Jesus vor Grundlegung der Welt. Die Welt wäre nicht erschaffen worden, wäre Jesus nicht bereit gewesen, am Kreuz auf Golgatha für uns zu sterben. Die Welt wäre nicht erschaffen worden, hätte Jesus nicht gesagt, jawohl, ich kann als Lamm Gottes die Sünde der Welt tragen. Und als der Jesus gesagt hat, jawohl, ich bin bereit dazu, mein Leben, meine Existenz in die Hand Gottes zu legen, mein Leben und meine Existenz aufs Spiel zu setzen, damit die Menschheit, die wir schaffen werden, gerettet ist. Da konnte die Welt erschaffen werden. Und da konnte gesagt werden, lasst uns jetzt Menschen machen. Das geht dem voraus. Komme ich um, so komme ich um. Wenn ich mein Leben geben muss, um die Menschheit zu erretten, dann gebe ich es. Das hat der Jesus gesagt. Vor Grundlegung der Welt ist er auserwiesen. Und dann ging es weiter. Ganz besondere Stunden und ja, immer, ich habe das schon über 50 Mal gelesen, aber immer wieder bei dieser Stelle muss ich erstmal einhalten. Komme ich um, so komme ich um. Das ist eine ganz besondere Stunde. Das ist genauso besondere Stunde wie bei unserer Entscheidung für den Herrn Jesus leben zu wollen, uns dem Herrn Jesus, unser Leben dem Herrn Jesus anzuvertrauen. Ja, wie geht's weiter? Esther geht zum König rein, sie bekommt das Zepter hingehalten und ihr Plan war es, Haman und den König einzuladen. Sie lud Haman und den König ein und Haman bekommt einen Höhenflug. Er sagt sich, ich bin als Einziger eingeladen gewesen von der Königin. Und ich war als Einziger außer dem König dabei. Und dann sieht er den Mordechai, der sich nicht niederwirft. Und dann beschließt er, ich werde einen Galgen für den Mordechai bauen. 50 Ellen hoch, 25 Meter hoch. So einen Galgen hat es nie wieder gegeben, glaube ich. So einen tollen Galgen von Haman für Mordechai. Und am nächsten Tag ist er wieder eingeladen. Aber in der Nacht dazwischen kann der König nicht schlafen. Und der König liest in den Chroniken das, was aufgeschrieben worden war. Ist nicht schlecht, wenn man das mal macht, wenn man sich an die Vergangenheit erinnert. Und er hat gelesen, dass Mordechai ihm mal berichtet hat von der Verschwörung. Und dann hat er den Einfall, was ist dem denn als Belohnung zugekommen? Und der Diener muss sagen, ihm ist nichts als Belohnung zugekommen. Und Haman, der wollte gerade den König fragen, ob man Mordechai nicht gleich aufhängen kann. Der steht vor der Tür und der König überrascht Haman mit der Frage, du sag mal Haman, was soll mit dem Mann gemacht werden, den der König ehren will? Und hier kommt der nächste Höhenflug von dem Haman. Wen kann der König mehr ehren wollen als mich? Und dann denkt er sich, ich habe immer geträumt davon, auf dem Pferd des Königs zu reiten, in königlichen Kleidern. Und alle müssen sich vor mir verbeugen und das ausrufen. Und dann sagt er das und dann sagt der König, dann mach du das bitte mit dem Mordechai. Den will ich nämlich ehren. Höhenflug vorbei. Haman geht nach Hause und berichtet das seiner Frau und seine Frau sagt ihm, weißt du was, wenn Mordechai von den Juden ist, kannst du nichts gegen ihn machen. Und genauso kommt das. Haman ist wieder eingeladen bei dem König, bei der Königin, mit nur dem König. Und da sagt die Königin, ich bin verkauft worden und mein Volk. Der König wird böse, sagt, wer war das? Und dann sagt sie, der Haman war das. Und der König, der ist so zornig, der geht erstmal in den Garten. Und als er wiederkommt, ist Haman dabei, vor Esther um ihr Leben zu flehen. Und der König sagt, was machst du hier? Und ganz erstaunlich, die Diener des Königs sind schon da. Und als der König das sagt, verhüllen die das Haupt von Haman und er selber wird gehängt. Ja, ich bin auf diese Geschichte gekommen wegen der aktuellen Weltpolitik. Da gibt es auch Leute, Perser, die würden das Volk Israel gerne ausrotten. Ein für alle Mal. Aber Gott hält seine Hand darüber. Gott hält seine Hand darüber, dass seine Zusagen und seine Versprechungen zu 100% eingelöst werden. Und das ist das Schöne. Das ist das Schöne, weil wir nämlich ganz, ganz viele Verheißungen haben. Ja, die reinen Herzens sind, die werden Gott sehen beispielsweise. Ganz viele Verheißungen und Gott achtet darauf, dass seine Verheißungen eingelöst werden. Dass seine Verheißungen nicht auf die Erde fallen, sondern dass das wirklich Realität wird, dass das Wirklichkeit wird. Und wenn ihr in der Bibel lest, dann guckt mal, kauft euch einfach mal eine neue Bibel und unterstreicht alle Verheißungen. Sie werden eingelöst werden. Gott wird diese Verheißung einlösen.